Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Am Mikrofon sitzt Wolfgang Schmidt. Auf der Gastseite hat Katharina Pattlischert Platz genommen. Wenn einigen von euch der Name bekannt vorkommt, dann mag das daran liegen, dass Katharina schon einmal unser Gast war. Das ist jetzt gut 4 Jahre und schlappe 87 Folgen Prototyp her. Katharina coacht unter dem Label Raus mit der Sprache alle, die an ihrer Stimme, ihrer Körpersprache und ihrem Charisma feilen wollen. Deshalb muss ich mich heute besonders anstrengen, dass ich auch meine Stimme im Griff habe und nicht nur meine Stimme, sondern mich generell, aber das dürfte kein Problem sein. Als wir uns damals über die Bedeutung des Sprechens unterhalten hatten, ist das bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf großes Interesse gestoßen. Denn Sprechen hat immer auch mit Kommunikation zu tun und Kommunikation hat immer etwas mit Karriere zu tun. Wie wichtig der persönliche Austausch im Privat wie im Geschäftsleben ist und bleibt, darüber sind wir uns, glaube ich, jedenfalls alle einig. Aber was sind die zentralen Eckpfeiler, wenn es um eine gelungene Kommunikation geht? Wo liegen die Fettnäpfchen, in die man Gottes Willen nicht reinlatschen möchte? Im Gespräch mit Katharina Pattlischert werden wir uns die Antworten herbeikommunizieren. So hoffe ich auf jeden Fall. Hallo Katharina, ich freue mich, dass du mal wieder unser Gast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich kann es ja gar nicht fassen, dass es schon über 4 Jahre her ist.
Ja, mein Gott. Das ist Folge 7. Wir steuern jetzt auf die Folge 100 zu.
Das unglaublich.
Ist wirklich, ja, es kommt einem gar nicht so lange vor, ne? Das ist enorm.
Nee, tatsächlich, so die Zeit in und nach Corona, ne? Es gibt ja so eine Zeitrechnung vor, während und nach Corona. Und irgendwie kommt einem das alles so ein bisschen verschoben vor, glaube ich.
Genau. Da kommunizieren wir beide jetzt erneut miteinander und genau das ist ja auch unser Thema. Am Anfang stellen wir uns erstmal ganz dumm. Und stellen die Frage, was ist eigentlich Kommunikation? Was gehört alles dazu und was womöglich nicht? Da gibst du die Antwort erstmal drauf und dann können wir weitermachen.
Eine Riesenfrage. Man kann vielleicht ganz simpel sagen, Kommunikation ist alles, was zwischen Menschen passiert, wenn sie aufeinandertreffen. Also mein Thema ist natürlich das, zum Beispiel das Thema Körpersprache. Also wenn wir aufeinandertreffen und wir werden gesehen, dann erzählt ja unser Körper schon etwas über uns, bevor wir überhaupt den Mund aufgemacht haben. Dann machen wir den Mund auf. Es kommt irgendeine Art von Stimme aus uns heraus. Die wird erstmal wahrgenommen und dann die Worte. Das heißt, aus all dem setzt sich dann der Kontakt zusammen tatsächlich und das, was man dann Wirkung nennt. Und dann kommt eine Reaktion beim anderen. Also es ist diese Transaktion hin und her, senden, empfangen, wieder zurücksenden und wieder empfangen. Das würde ich mal so, wäre ein Versuch, das große Thema Kommunikation zu greifen.
Ein guter Freund von mir ist Rechtsanwalt. Wir unterhalten uns im Privatleben natürlich über Sachen wie Fußball, Literatur und solche Dinge. Ich habe ihn einmal vor Gericht erlebt, da war er ein ganz anderer Mensch. Er hat vollkommen anders kommuniziert, als er das normalerweise mit mir jetzt getan hätte. Ich hatte gerade gesagt, das ist wichtig im Privatleben wie im Geschäfts- oder Berufsleben, die Kommunikation. Wie kommt das, dass sich ein Mensch so drehen kann? Gibt es zwei Gesichter, die ein Mensch haben kann in der Kommunikation oder mehrere vielleicht sogar?
Ich glaube, ganz, ganz viele. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Juristen und wie auch zum Beispiel bei Medizinern sogar noch extremer ist, weil dann ja so eine Fachsprache und Fachformulierung auch noch dazukommt, rhetorisch gesehen. Grundsätzlich aber glaube ich schon, dass wir am Tag mehrere Rollen bespielen, so in unserem Tagestheater sozusagen. Und ganz bestimmt habe ich auch eine andere Rolle oder lass noch mal andere Seiten von mir sehen, wenn ich privat unterwegs bin, als wenn ich als Trainerin oder Coach arbeite. Ja, das ist genauso wie bei Tagesthemensprecher. Die sprechen natürlich zu Hause nicht so oder mit ihren besten Freunden. Und je mehr es drauf ankommt, was so das Nonverbale und Verbale professionell gesehen ausmacht als Profi, umso unterschiedlicher kann das sein, denke ich mal. Es ist auch unterschiedlich, wenn wir in verschiedenen Sprachen sprechen, by the way.
Ja, by the way.
Genau, ne, rutscht es mir direkt raus. Also wenn Menschen in einer anderen Sprache plötzlich anfangen zu kommunizieren über eine längere Strecke, sind die ganz oft in einem anderen Stimmsitz oder benutzen andere Melodien, sodass vielleicht die ganze Stimme zum Beispiel grundsätzlich etwas höher oder lebendiger oder monotoner klingt. Das ist auch nochmal so eine Sache. Ist ja bei vielen Leuten beruflich, dass sie dann plötzlich Englisch sprechen müssen und haben alleine deswegen schon eine andere Wirkung.
Unser Podcast ist ja ein Karriere-Podcast, deshalb sollten wir dann jetzt so uns auf die berufliche, auf die Jobbasis konzentrieren. Fangen wir vorne an. Wenn mir ein Gespräch bevorsteht, also eine Kommunikation bevorsteht, beruflicher Art, wie bereite ich mich da am besten drauf vor? Angenommen, ich kenne den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin jetzt gar nicht. Was sind so die grundlegenden Dinge, auf die man achten muss? Was tue ich da? Was
Na,
mache
es
ich?
kommt so ein bisschen auf den Auftrag an, den ich dabei habe. Also sagen wir zum Beispiel mal, ein wichtiges Bewerbungsgespräch kann ja auch intern sein, um zum Beispiel, was weiß ich, eine Führungsposition zu besetzen oder sowas. Ja, dann habe ich ja wahrscheinlich den Auftrag, meine Kompetenz zu zeigen, souverän zu wirken, einen guten Kontakt aufzubauen, solche Sachen. Na, also das ist ja dann nicht der Auftrag, schüchtern zu wirken, hektisch zu wirken und dergleichen. So, das heißt, die Vorbereitung sollte sein, sich sehr, sehr klar über seine Rolle innerhalb dieser Szene, die man vorhat zu spielen, zu sein. Also wer bin ich für mein Gegenüber? Ja? Und welche Anteile meiner Persönlichkeit passen jetzt in die Situation, die kommt? Und welche Anteile meiner Persönlichkeit, zum Beispiel die ängstlichen, die nervösen, die selbstzweifelnden Anteile, die würde ich vielleicht besser nicht mit in diesen Raum hineinnehmen. Ne? Also,
Wie
da
geht
gibt es
das?
erst,
Also kann ich das
ja.
außen vor lassen? Geht das? Kann ich das einfach auch mal? Ich bin doch ich.
Ja.
Also ich war zum Beispiel vor diesem Gespräch, wie du mir eben geschildert hast, warst du auch nicht ganz unnervös. War ich, bin ich immer etwas nervös und versuche das so runterzufahren. Kann einem das gelingen?
Genau, also es
Wie
gibt immer
machst du
diese
das?
zwei Beine sozusagen. Es gibt einmal Handwerk und Technik. Also das ist eine gute Atemtechnik haben, also Bauch loslassen, Hals öffnen, Schultern entspannen, sodass der ganze Oberkörper eben nicht in Emergency-Modus bleibt, sondern wirklich locker ist. Und das kann ich muskulär ansteuern. Das wäre das Handwerkliche, ja, also was für die Stimme tun, Resonanzraum öffnen und so ein Kram. Und das andere ist eben, das ist sozusagen so ein Self-Coaching zu machen, ja. Also dieses, wer bin ich jetzt für den anderen und warum spreche ich jetzt eigentlich? Und das kann natürlich von Situation zu Situation verschieden sein. Ja, also ich konzentriere mich hier darauf oder davor auch in der Vorbereitung, dass ich hier jetzt sozusagen als Expertin sitze und als Gast und nicht als Gastgeber. Deine Rolle, Wolfgang, ist Gastgeber zum Beispiel, ja, oder eher die journalistische Seite. Und das ist jetzt nicht mein Auftrag, sondern deiner. Aber mein Auftrag ist, meine Kompetenz zu zeigen, gut die Frage aufzunehmen, noch was an solche Sachen. Ja? Also was ist mein eigentlicher Auftrag? Die meisten Leute konzentrieren sich zu sehr aufs Ziel. Das ist zum Beispiel was, was man nicht machen sollte, finde ich. Ja? Wenn ich, das ist wie eine Schauspielerin, die auf die Bühne geht oder Schauspieler und sich schon auf den Applaus konzentriert. Stichwort Bewerbungsgespräch. Ich konzentriere mich schon darauf, die ganze Zeit, während ich auf dem Stuhl sitze, den Job zu bekommen. Dann verpassen wir den Prozess in diesem Moment und dann verlieren wir sozusagen die Klarheit.
Das heißt,
Ja.
wenn ich das Ziel habe, ein berühmtes Projekt in die Wege zu leiten oder eine Partnerschaft anzubahnen oder ähnliches, ne, dann sollte ich das erstmal ausklinken. Habe ich das richtig verstanden? Ich meine, ich habe ja immer im Kopf diesen Menschen, den mir da gegenüber sitzt, zu überzeugen von dem, was ich mache. Wie fange ich dann an? Versuche ich erstmal Sympathien aufzubauen, wenn ich das Ziel erstmal aus dem Blickwinkel lasse?
Naja, es ist ja erstmal, ich muss irgendetwas tun, um das Ziel zu erreichen. Und wenn ich mir dieses Tun vor dem Ziel nicht klar mache, kann es sein, dass mein ganzer Körper schon total verspannt ist, weil es ja immer nur schon fertig sein will. Und das Ziel, also natürlich haben wir das Ziel im Auge, ist ja klar, ne? Aber bitte nach hinten schieben und erstmal den Moment, was muss denn da passieren, ne, ist immer das einfachste Beispiel, ist immer so ein Bewerbungsgespräch. Was muss ich denn in dem Moment des Gespräches herstellen, damit ich am Ende den Job angeboten bekomme und dann erstmal überlege, ob ich ihn überhaupt haben will. Aber in dem Moment geht es ja erstmal um was anderes. Mhm. Tatsächlich. Ja? Und das sorgt für innere Klarheit und innere Klarheit sorgt wiederum für eine bessere Atmung ganz oft, dass wir uns so ein bisschen mehr entspannen und das wiederum sorgt für eine bessere Ausstrahlung. Also das hängt ja wie so ein Perpetuum mobile oder so, hängt das irgendwie alles zusammen.
Okay, du hattest eben von Kompetenz gesprochen. Kompetenz muss ich aber auch als Journalist haben. Und ich war jetzt der Einladende und du bist der Gast. Bin ich also derjenige, der darauf achten muss, eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen, die uns beiden weiterhilft? Und wie mache ich das? Wie könnte ich da vorgehen?
Naja, du machst das doch ganz wunderbar, finde ich schon.
Danke.
Also, zum Beispiel hast du eine schön tiefe, schwingende Stimme. Das ist ja viel angenehmer, als wenn du jetzt so die ganze Zeit mit mir sprechen würdest. Hallo Katharina, wie schön, dass du da bist. Ja, so, das würde mich ja tendenziell als kleiner Trigger schon stressen. Jetzt redest du auch in einem ruhigen Tempo, ne? Und du hast eine schöne Begrüßung gemacht. Das heißt, dadurch hast du schon eine Stimmung aufgebaut und bist jetzt leitest mich ja quasi durch. So wie ein Gastgeber zu Hause, wenn wir eine Party geben, sagen, komm rein, hier kannst du die Jacke aufhängen, ne? Und das Essen dauert noch 10 Minuten. Also Gastgeber hat genau die Aufgabe, für eine schöne Stimmung zu sorgen und Orientierung zu geben. Das habe ich jetzt hier nicht. Ja? Mhm. Sondern ich kann mich darauf verlassen, du wirst das machen. Und als netter Gast, ne, benehme ich mich ordentlich, anständig sozusagen und versuche, gute Antworten zu geben.
Mhm. Wie ist das denn? Ich meine, wir beide kennen uns jetzt. Wir haben die eine Folge zusammen bestritten. Vor 87 Folgen war es halt. Wir haben auch schon mal zusammen Kaffee getrunken und auch schon mal über private Dinge gesprochen. Was ist denn jetzt? Und ich glaube, ich kann sagen, dass wir beide uns ja mögen, dass wir uns sympathisch
ganz
sind.
Bestimmt.
Ganz
ja.
bestimmt, genau. Was mache ich, wenn ich feststelle, die Chemie stimmt nicht? Da ist jemand mir gegenüber, da sitzt mir jemand gegenüber, den finde ich nicht allzu sympathisch und der hat eine andere Denke als ich. Beschränke ich mich dann nur noch auf das Fachliche oder kann ich dann auch versuchen, eine Stimmung zu erzeugen, die, ja, wie soll ich sagen, neutral ist? Oder wie würdest du da verfahren?
Ja, also umso mehr komme ich wieder auf meine Rolle und meinen Auftrag zurück. Das ist tatsächlich eines der wichtigsten Coaching-Tools, die ich so entwickelt habe in der letzten Zeit. Also, ich sage mal was ganz Simples. Auch Monster brauchen Liebe. Ja, also wenn jemand mir gegen, nehmen wir mal an, ich bin professionell unterwegs, also in meinem Job, treffe auf irgendeinen neuen Kollegen, eine neue Führungskraft, egal ob männlich oder weiblich, ist mir unsympathisch, kommt irgendwie zickig rüber, arrogant, was auch immer. So, jetzt könnte ich mit meinem inneren Kind sozusagen, meinem süßen kleinen Ego, darauf einsteigen, meine Professionalität verlieren und nur noch privat reagieren. Ja, indem ich dann auch zickig werde oder mich zurückhalte oder beleidigt bin oder whatever, irgend so ein Zeug. Als Profi würde ich dann definieren, worum geht es hier? Was ist mein Auftrag? Wir müssen zum Beispiel Informationen austauschen. Das ist erstmal sachlich. Aber ich habe es mit diesen Menschen auch zu tun. Also ich werde weiterhin eine gute Beziehung anbieten. Ich werde weiterhin offen kommunizieren. Ich werde weiterhin diesen Menschen mit meinen Augen, meiner Nase, meinem Brustbein und meinen offenen Gestik, meinen offenen Händen ansprechen. In der Hoffnung, dass diese Signale, die ich setze, im Unbewussten meines Gegenübers sozusagen signalisieren, hey, du hast es mit Freund und nicht mit Feind zu tun. Wenn du magst, können wir gut in Kontakt kommen.
Da muss ich mal eben dazwischen grätschen, ja, weil es einfach wunderbar passt gerade. Genau das habe ich gerade empfunden. Du hast von Unbewusstsein gesprochen. Mir war es gerade total bewusst, wie sehr mir das hilft, wenn du gestikulierst, wenn du lachst, wenn du auch mal die Augen verdrehst vielleicht, das hast du jetzt nicht getan, aber das signalisiert so viel und das
verdreht gerade die Augen. Liebe Hörer, ich habe es
gerade in die Augen gedreht. Ach, wie du mit den Händen arbeitest und so. Das ist so offen, das hat was Positives, was Freundliches. Kann ich nur bestätigen.
Ja. By the way. Dankeschön dafür und für alle, die jetzt zuhören, er sieht meine Hände, obwohl wir jetzt hier im Videocall sind. Und das ist unglaublich wichtig, wenn wir im Videocall auch eine Beziehung herstellen wollen. Und wir sind andauernd, sobald wir mit anderen Menschen zu tun haben, geht es nicht nur um die Sache, sondern es geht immer, glaube ich, auch um die Beziehung. Das ist nicht immer eine Liebesbeziehung, aber es kann eine Arbeitsbeziehung, eine Kollegenbeziehung, eine Führungsbeziehung, ganz sonst was aber sein. Aber es ist immer eine Art von Beziehung. Und da ist Körpersprache wahnsinnig wichtig. Wenn man nur den Kopf sieht in Videocalls, ist es ganz schwer, in Beziehung zu gehen, tatsächlich über dieses Medium.
Redest du, so wie du gerade redest, auch wenn du analog unterwegs bist? Oder wo ist der Unterschied zwischen dem, was du jetzt machst, und dem Analogen? Ist das das Gleiche?
Ist absolut das Gleiche.
Okay. Ja. Betrifft das auch die Kleidung, die Frisur, alles? Man versucht sich ja so in Schale zu werfen. Ich glaube,
Natürlich. Habe ich jetzt mit dem Wissen, es ist ein Videocall, der zwar ein Podcast ist, aber es gibt auch ein paar Bilder. Natürlich habe ich mir was Ordentliches angezogen. Aber eigentlich nicht mit der Idee, wahnsinnig hübsch auszusehen, sondern eher passend, damit der Hörer in den meisten Fällen, aber auch falls Leute jetzt dieses kleine Instagram-Video oder so sehen, dass da einfach keine fette Irritation ist und man erstmal über diese Irritation nachdenken muss, sondern damit es irgendwie direkt stimmig erscheint und man direkt sozusagen meinen Eindruck 1:1 nehmen kann. Das wäre ja eben genau das Gleiche jetzt, wenn man nur hört, wenn ich eine komische Stimme hätte, die nicht passt zu der Idee von Stimmtrainerin. Ja, das würde dann sozusagen das Visuelle ersetzen. Kann man auch stimmlich eine Irritation. Oder es gibt ja Leute, die sprechen immer so, weil sie so wahnsinnig toll klingen wollen. Dann hören wir natürlich wahnsinnig viel Eitelkeit. Und auch das ist eine Irritation, weil da geht es dann gar nicht um die Sache, sondern um das Ego sozusagen. Ja. Ach Gott, ja, das sind so viele Sachen, die eine Kommunikation machen oder stören können.
Die ich natürlich nicht immer so steuern kann, so dass es so nach meinem Willen geht oder nach meinem Wunschdenken. Ich hatte ja eben gesagt, dass wir beide wir waren mal zusammen Kaffee trinken, wir haben den Podcast, wir kennen uns so ein bisschen. Das sind ja schon so ein bisschen persönliche Dinge, die da eingeflossen sind. Inwiefern kann ich Persönliches überhaupt gegenüber oder mit einem herauslassen, der mich eigentlich gar nicht kennt? Sollte ich das erstmal vermeiden, über Persönliches zu reden, zu sagen, oh, ich war gestern im Theater, war ein schönes Stück, das ich da gesehen habe, oder ist das okay?
Also kann man machen, ist auch einfach für die Kontaktaufnahme gut, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Präsentation habe oder so und stehe vorne alleine, ja, oder am Meetingtisch, zum Beispiel bei fremden Kunden alleine, dann hat man vielleicht vorher noch so ein bisschen diese Socializing, Verbindung aufnehmen, Moment, den hat man vielleicht bekommen, aber manchmal bekommt man den auch einfach nicht. Und dann ist es auch machbar, total in eine offene Beziehung mit seinem Publikum oder der kleinen Gruppe, die man halt vor sich hat, zu gehen, wenn man eben wirklich seine Körpersprache und seine Stimme gut führen kann. Weil das ist das, was die Leute als erstes wahrnehmen. Und das Thema Ausstrahlung, Charisma, ich glaube, das habe ich vor 4 Jahren bestimmt auch schon mal gesagt, setzt sich halt aus Stimme, Sprechen und Körpersprache zusammen und nicht so sehr aus den rhetorischen Kniffs. Also der Formulierung, schön gebaute Sätze, wahnsinnig lustige Witze machen. Da machen sich ganz viele Leute übrigens einen Krampf mit, dass sie denken, ich muss genauso witzig sein wie Kollege XY oder so. Ist nicht jedem gegeben, macht euch da keinen Krampf draus. Ja, so, wenn es kommt, gut, wenn nicht, auch nicht schlimm. Entscheidender ist die Beziehung, die Verbindung, die ich dem Publikum anbiete. Und genau das, Wolfgang, was du gerade gesagt hast, ist, wir wissen nicht, ist wichtig zu akzeptieren, wir wissen nicht, ob die Leute die Beziehung annehmen möchten. Wir können sie nur anbieten, anbieten, anbieten. Ich sage immer, ich pack's aufs Tablett. Ich mache das Buffet voll mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Kompetenzen, mit meinen Ideen, mit meinen Perspektiven und mache es auch so schmackhaft wie möglich, ja, und so spannend und interessant und so wie möglich. Aber ob die Leute, mein Publikum, meine Kollegen, mein whatever, whoever, das dann auch unbedingt nehmen wollen und dann Applaus spenden, ja, das müssen wir denen überlassen.
Okay.
Also accept your limits. Ich komme hier halt manchmal mit englischen Sachen, weil ich so viel in Englisch auch immer unterrichte. Aber ja, also es gibt natürlich Grenzen des Einflusses. Aber wenn ich zumindest nicht mein Buffet, also meine Sachen, die ich mitbringe an Kompetenzen, an Ideen, an Visionen, wenn ich nicht die wenigstens schmackhaft sozusagen mache oder gut riechen, dass die Leute sie haben wollen, ja, das ist dann meine Verantwortung. Ja, also wenn ich während des Sprechens nur damit beschäftigt bin, mich ständig in Sicherheit zu bringen oder schnell fertig werden zu wollen,
Das kann
ja,
es nicht sein. Das
da muss
glaube
ich
ich.
mich nicht wundern. Ne?
Ja.
Genau.
Wenn wir von Kommunikation reden und von zeitgemäßer Kommunikation, dann fällt unweigerlich der Begriff soziale Medien, KI.
Ja.
Spielt das bei dir eigentlich in deinem Coaching auch eine Rolle?
Nee, noch nicht tatsächlich. Das ist noch nicht beeinflussend. Ich vermute aber, dass es kommen wird. Es würde mich nicht wundern. Mir hat letztens jemand, den ich da so im Café nebenan gesprochen habe, ein Video von sich selbst gezeigt, wo er irgendwie spazieren geht und flüssig auf Russisch mit einer wirklich lebendigen Stimme was irgendwas erzählt hat. Ich habe es natürlich nicht verstanden. Und ich war schockiert, wie echt das wirkt. Der Mann spricht keine Silbe Russisch, aber das ist alles mittlerweile möglich. Ja, jetzt bin ich auch nicht mehr so jung und da so voll drin, dass ich das alles nur großartig finde. Ich habe natürlich Bedenken, dass wir alle da ein bisschen döver von werden auf Dauer. Weil, ja, aber noch beeinflusst es mich nicht.
Jetzt bin ich mal so unverschämt und sage da, du bist ja auch, das hast du aber gestern gerade schon angedeutet, nicht erst seit gestern im Geschäft,
Ja,
schon
ganz
länger.
kurz. Ja.
Schon länger unterwegs. Was ist denn eigentlich jetzt der Kern deines Coachings? Beziehungsweise was hat sich in den letzten Jahren da verändert? Hast du die Leute, die früher deine, wie sag mal, Gäste, Kunden oder wie auch immer waren,
Kunden.
versucht, mit ähnlichen Ergebnissen und Erkenntnissen, zu entlassen oder hat sich da unheimlich viel gewandelt?
Nee, da hat sich tatsächlich nicht so viel gewandelt, außer dass meine Kompetenz natürlich enorm gewachsen ist in den letzten 20 Jahren. Also ja, ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht genug und lerne und lerne und gucke überall, dass ich mir Wissen aneigne, wovon hoffentlich meine Coaches dann profitieren. Aber grundsätzlich ist es, was mag Mensch oder traut Mensch von sich zu zeigen? Also es ist tatsächlich relativ viel Glaubenssätze, Psyche und so. Ich bin jetzt keine Psychologin und ich kenne auch meine Grenzen natürlich, aber es ist immer der Mensch bei mir. Und der war vor 20 Jahren, war es auch ein Mensch. Ja? Also das Thema Lampenfieber, Gewohnheiten, Befürchtungen, Know-how, erstmal überhaupt ein Wissen zu haben. Ja, so, das hat sich jetzt gar nicht so großartig geändert. Ich würde sagen, mein Schlüsselbund ist immer größer geworden. So, ne,
Was heißt
zu
das?
den verschiedenen Türen
Ach so,
der Leute.
okay. Du hattest eben schon mal angesprochen, dass du oft oder ab und zu mal auf Englisch kommunizierst, auch beruflich. Was ist denn, welche Fallstricke gibt es denn da, wenn man fremde Sprachen, sich an fremden Sprachen übt und wenn man in interkulturellen Gesprächen steckt? Also ich stelle bei mir fest, ich beherrsche nur das Englische und ein bisschen Latein, aber damit kommt man heute auch nicht allzu weit. Dann bin ich habe das Gefühl, ich bin ein anderer Mensch, ich bin nicht mehr ich selbst. Kriegt man das in den Griff, selbst wenn man jetzt nicht fluently Englisch spricht?
Das ist tatsächlich auch Gewohnheit, ne? Also unterschätzen wir nicht die Macht der Routine. Je öfter man das macht, desto leichter wird es. Und na klar, habe ich auch ganz oft Angst, dass mein Englisch nicht reicht, dass mir die richtigen Worte dann gerade nicht einfallen, wenn ich sie brauche. Und so weiter. Und das passiert auch mal. Da bin ich immer froh, wenn irgendjemand Deutsches dann doch in der Gruppe ist. Der sagt, was heißt das nochmal gerade? Ne, so. Ich glaube, das Hauptding ist, dass man sich traut, unperfekt zu sein. Das ist einfach ganz oft in vielen Menschen zu finden, dieser Drang nach, ich muss das doch perfekt können. Und zwar am besten in allen Bereichen in meinem Leben. Perfekt abliefern können sogar, also dieses Wort abliefern. Ne? Und das ist ein Zahn, den ich vielen Coaches ziehe, wo ich denke, 90% ist auch okay. Ja? Also Ich könnte die Hälfte meiner Jobs nicht machen, wenn ich immer denken würde, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug. Und wir haben das alle mal in unserem Kopf. Und da wiederum hilft dann, warum stehe ich eigentlich in diesem Raum gerade? Weil ich den Preis für das beste Englisch in Deutschland gewinnen will oder weil ich hier Leute schlauer machen möchte zu meinen Themen? Und das Schöne ist ja, je globaler wir werden, je gemischter in den Firmen die Gruppen auch sind, die ich habe, umso weniger wichtig ist das auf Dauer auch, weil so richtig super perfektes Englisch sprechen halt nur die Engländer. Ja, aber nicht die Italiener und die Franzosen und die, was weiß ich, wo sie alle noch herkommen. Ja, und dann mischt sich das irgendwann. Und dann wird, also man wird mit der Routine lockerer, aber eben auch mit der Haltung, ich kann im Moment nur das anbieten, was ich jetzt habe. Und es geht aber eigentlich um die Sache und nicht meinen Perfektionsanspruch. Das ist eine ganz wichtige Überlegung. Worum geht es hier eigentlich?
In Vorbereitung auf dieses Gespräch und auf das Thema Kommunikation habe ich natürlich auch gegoogelt, habe versucht, mich so gut wie möglich vorzubereiten, bin aber, finde ich, auf ganz viele platte Tipps gestoßen, die, glaube ich, jeder, von denen jeder etwas ein bisschen Ahnung hat und von denen jeder weiß. Ich bin unter einem Stichwort, in einem Stichwort heißt es, sprechen Sie in Ich-Botschaften. Hast du da, kannst du mir dabei helfen, was das heißen soll? Soll ich jetzt nur von mir reden? Soll ich das Gespräch auf mich konzentrieren? Ich
feiern wir die Riesen-Ego-Show.
Ja, die Ego-Show. Wie würdest du das interpretieren, was da steht?
Ja,
was
das also bedeutet? Das, Ich-Botschaft. Grundsätzlich geht es in diesen Themen, soweit ich weiß, um Konfliktsituationen. Und diese Ich-Botschaften kommen meines Wissens aus der gewaltfreien Kommunikation. Und das ist ja auch sehr sinnvoll. Ne? Also nicht die, du bist doof, du bist schuld und jetzt sage ich dir aber mal meine Meinung. Das führt oft nur zu Abwehr und zu gar nichts. Aber wenn ich sage, ich habe beobachtet das und das und mir geht es jetzt so und so dabei und ich bin ganz verzweifelt und hilflos, weil ich jetzt gar nicht mehr weiß, wie ich reagieren soll. Whatever. Ja, so ein Zeug. Dann ist das deeskalierend, wenn man in eine Konfliktsituation geht oder kommt. Da kommt dieses Ich her. Also grundsätzlich hat das, glaube ich, nichts damit zu tun, me, myself and I, jetzt komme ich hier schon wieder mit dem Englischen, ne? Ich zu feiern. Das tun wir Menschen ja sowieso schon zu Genüge, finde ich. Also wir sehen es ja jetzt weltweit überall. Es wird überall nur das Ich, das Ego gefeiert. Und es geht immer oder ganz oft zu wenig um die eigentliche Sache, finde ich. Also ja.
Gut, ich glaube, darauf hast du eben schon quasi eine Antwort gegeben. Ich versuche es trotzdem nochmal, das Ganze ein bisschen zu zu zentrieren oder, weil was mir unheimlich auf den Keks geht, sind Leute, die nicht nur von sich selbst erzählen dauernd, das geht noch, das kann ich irgendwo nachvollziehen, die aber dann auch nicht zuhören können, die also von dem anderen auch nichts erfahren möchten. Wie fange ich so ein Gespräch ein? Also wenn ich merke, der redet nur von sich und ich bin schon genervt und ich versuche mich darauf, ich muss mich ja darauf einlassen, geht ja im Gespräch nicht anders. Ich kann nicht im Gegensatz zum Privatgespräch, kann ich vielleicht mal sagen, komm Laberbacke, jetzt lass mich mal in Ruhe. Aber das kann ich im Geschäftsgespräch nicht machen. Hast du da einen Tipp, wie gehe ich damit um, mit solchen Leuten?
Also dann haben wir es mit einem narzisstischen kindlichen Bedürfnis zu tun. Das ist ja erstmal sehr menschlich. Ne? Ich möchte gesehen werden, ich möchte bewundert werden, ich möchte gehört werden und so. Mein Tipp wäre, sozusagen auf eine innere Uhr zu gucken und dem anderen doch ein bisschen Zeit zu lassen. Offensichtlich ist da ein Bedürfnis nach diesen Sachen, die ich gerade genannt habe. Wenn es dann aber irgendwann genug ist und man sagt, so jetzt komme ich aber hier auch irgendwie überhaupt gar nicht mehr weiter, dann würde ich mit meiner Körpersprache auf jeden Fall eine schöne große Geste benutzen und sagen, ich fange Sie da jetzt mal ein. Lassen Sie uns doch einfach aus Zeitgründen jetzt mal zu dem Punkt kommen, warum wir uns eigentlich getroffen haben oder so. Wichtig ist, dass man locker bleibt dabei. Also wenn ich sage locker, dann meine ich konkret muskulär locker. Nicht nur im Kopf, im Denken locker, ja, sondern heimlich ein bisschen ausatmen, die Hände öffnen und so richtig sichtbar sich selbst machen beim Sprechen und höflich mit Freude, aber Klarheit da reingehen. Und sozusagen sich den Ball schnappen, so ein bisschen wie beim Fußball oder Handball, sich einfach den Ball schnappen und losdribbeln damit.
Versetzen wir uns mal in die Situation einer Führungskraft. Der hat jetzt mehrere Mitarbeiter und der eine oder die andere ist eine gute, ist gut in der Kommunikation. Und dann gibt es andere, die sind weniger gut. Was mache ich mit den weniger guten? Schicke ich die jetzt zu Katharina Pattlischert oder konzentriere ich mich auf die, die es wirklich gut können? Oder lasse ich die, die vielleicht fachlich gut sind, die vielleicht auch aufgrund ihrer fachlichen Basis das Ganze gut verkaufen könnten, weil sie ja von der Sache wissen, vor allen Dingen auch Ingenieure, die eine Technik besonders gut erklären könnten, wenn sie es denn könnten, die zumindest viel drum wissen um die Technik. Lasse ich die schulen oder lasse ich das die anderen machen?
Oh Gott, das kommt ein bisschen drauf an, würde ich sagen, wie wichtig es ist, dass diese Leute, die vielleicht eher ein bisschen introvertiert sind, da sind wir ja an dem Thema introvertiert, extrovertiert, ambivertiert oder so habe ich gerade gehört, gibt es auch noch. Ja, das sind die Leute, die sich extrovertiert verhalten, aber eigentlich introvertiert sind, gehöre ich zum Beispiel dazu. Aber ich hatte diesen Begriff noch nie gehört, fand ich aber ganz schön. Ja, also zurück zu deiner Frage. Ich habe ja genau, das sind ja genau meine Kunden ganz oft, ja, dass eben Leute plötzlich in die Situation kommen, obwohl sie vielleicht ein paar Jahre eigentlich ganz fein nur Sacharbeiten gemacht haben oder geforscht haben. Und ich bin ja auch ganz vielen Universitäten, das ist ja auch so, ja. Und irgendwann kommt aber der Moment, da müssen sie das mal nehmen und damit raus, obwohl sie eigentlich nicht der Typ sind oder obwohl sie vielleicht einfach nur noch keine Erfahrung damit haben. Das kann ja auch sein, ja. Und dann würde ich als Führungskraft sagen, doch, der eine Mensch ist fachlich so gut, das ist so ein cooler Experte auf seinem Gebiet. Natürlich soll der für meine Abteilung oder für unsere Firma oder so jetzt mal raus und das vielleicht auf einem Kongress oder auf einer Messe oder was weiß ich, mal präsentieren. Und niemand kann das die Sache besser erklären als dieser Mensch. Ist ja jetzt egal, ob Weiblein oder Männlein. Und dann, ja, dann würde ich dem einen Support geben. Okay. In Form eines Trainings, Coachings bei Menschen wie mir.
Hört sich logisch an. Und er muss ja nicht perfekt sein, wie du schon gesagt hast.
Es geht überhaupt nicht um perfekt. Es geht
ja,
um,
ja, klar.
Worum geht's? Vielleicht ist die Sache spannend. Vielleicht ist sie relevant. Vielleicht ist sie wichtig. Vielleicht ist sie schockierend. Vielleicht ist sie whatever die Sache eben ist. Ja, und darum geht es. Warum spreche ich über diese Sache? Warum schreibe ich nicht eine Mail oder schreibe ein Buch? Sondern ganz viele Sachen sind es einfach wert, darüber zu sprechen. Und nur mal zur Beruhigung. Zu mir kommt keiner und muss 20 oder 30 Stunden daran arbeiten. Die meisten Menschen mit solchen Anliegen, die eher ein bisschen introvertiert oder unerfahren sind, kommen vielleicht 4, 5, maximal 6 Mal. Also mal ist eine Stunde, anderthalb Stunden zum Coaching und dann geht das. Das ist keine Hexerei, das kann man alles lernen.
Schön zu hören, ja, wirklich. Ja,
ist nicht so schwer.
Ich hatte gestern mich unterhalten mit einer Führungskraft aus dem VDI, die 20 Personen betreut oder für 20 Personen verantwortlich ist. Die hat mir gesagt, sie arbeitet unheimlich gerne aus dem Homeoffice und sie hatte einige Leute darunter unter ihren Mitarbeitenden, die schon jahrelang dabei sind und die gar nicht so viel Betreuung brauchen. Aber dann gibt es natürlich junge Mitarbeitende, die Betreuung brauchen. Das ist alles per Homeoffice oder per Digitalem nicht so einfach, sagt sie. Wie kommuniziert man da vielleicht am besten? Ich weiß jetzt, du bist nicht die Kommunikationsexpertin, du bist die Sprechexpertin. Aber wie kriegt man
und
das hin?
Und Körpersprache.
Und Körpersprache.
Und Stimme. Und Sehchen. Und überhaupt.
Genau. Und Kaffee trinken.
Und Kaffee trinken. Ganz besonders wichtig. Bin ich auch genau. Echt gut drin.
Vielleicht hast du trotzdem einen Tipp. Also ich meine, die Leute muss man ja irgendwie auch betreuen. Dann macht natürlich die Präsenz ja dann doch einen großen Wert aus, oder? Indem man sich mit ihnen auseinandersetzt, mit den Menschen. Ja.
Genau. Also ich würde die auf jeden Fall, wenn das meine Mitarbeiter wären, ich habe Angst, da sind so 2, 3 dabei, die verliere ich gerade. Oder die verstecken sich ganz erfolgreich, weil es ist immer alles nur online. Das machen ja viele, ne? Dass sie ihre Sicherheit wichtiger nehmen als die Sache. Ist jetzt erstmal menschlich, auch normal. Ja? Kann passieren. Also natürlich, aber jetzt ist es schöner dann mal zu sagen, komm, wir treffen uns mal. Wenn das jetzt aber partout nicht möglich ist, also ich arbeite manchmal mit Firmen, da haben die ihr Team in ganz Deutschland oder sogar Europa oder noch weiter verteilt. Ja, dann haben die 3 Leute hier vor Ort und noch 2 Leute in China und 5 Leute in Ägypten oder so. Gibt's mal. So, was mache ich? Dann würde ich mit denen immer ein Einzeltreffen, auf jeden Fall darauf bestehen, die Kamera anzumachen. Ich höre das immer wieder, dass Führungskräfte sagen, ja, die Hälfte macht die Kamera nicht an, mit der Ausrede, ja, die Verbindung ist gerade nicht so dolle oder so. Ja, dann würde ich aber, wenn das mein Team wäre, von den Leuten wirklich verlangen, dann geh ins nächste Café, ist mir egal, nimm dir Kopfhörer mit, ja. Aber ich möchte, dass wir uns beide sehen, weil ich möchte was mit dir besprechen und ich möchte, dass wir gut in Kontakt dabei sind. Ja, dann muss man es so gut wie möglich machen und dann eben aber auch wirklich auf echten Kontakt bestehen. Dann ist für die Führungskraft wichtig, dass sie selbst eine gute Online-Präsenz auch bietet. Also zum Beispiel die Hände mit ins Bild holt, zum Beispiel wissen, wo ist der Kontaktpunkt, wo muss ich hingucken, dass der andere auch das Gefühl hat, ich werde jetzt gerade angeguckt überhaupt. Ne? Also gut, das sind dann wieder diese technischen Sachen. Aber ja, das Beste aus dem machen, was geht halt. Ne? Aber nicht davor drücken und sagen, ja, geht, ist ja nur virtuell, deswegen geht's nicht.
Ja, genau, dieses Visuelle, dieses sich sehen gehört bestimmt auch abschließend zu den Top 5 Tipps, die du in Sachen unbedingt Kommunikation geben kannst. Ne?
Ja,
vielleicht fallen unbedingt dir noch 4 andere ein.
Ja.
Na, es müssen nicht 4 sein, aber vielleicht sind es auch nur 3, okay. Aber so also, die heißesten Tipps.
Ne, das ist natürlich virtuell, weil wenn wir im Meetingraum zusammensitzen oder was weiß ich, ne, dann ist es ja eh so. Auf jeden Fall seine Gestik steuern können, erstmal das Bewusstsein dafür entwickeln und die Gestik nicht als künstlich empfinden, sondern als das Natürlichste von der Welt. Und trotzdem die aber auch wichtig nehmen. Das ist ein ganz starkes Ausdrucksmittel, unsere Hände. Dann, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, ist die Nase. Die Nase wird total unterschätzt. Ganz oft guckt die Nase nämlich woanders hin, aber die Augen gehen in Kontakt. Das Gesicht ist aber woanders hin. Das wäre, ich mache es jetzt mal so vor, vielleicht könnt ihr das hinterher als Bild noch mit reinschneiden. Wenn ich zum Beispiel so jemanden angucke, dann bin ich ja ganz toll im Blickkontakt, aber ich bin nicht gut im Kontakt. Ja. Wenn ich meine Nase aber ausrichte, dann ist das direkt wieder anders. Also ein kleines Tool, aber absolut enorm entscheidend, ob bei uns die Kommunikation gut läuft oder nicht. Dann Sprechtempo steuern, Stimmklang steuern können. Das sind jetzt alles meine Themen natürlich. Im Allgemeinen sind das aber die Sachen, die eben das Unbewusste füttern. Und wenn wir im Unbewusstsein einfach die beiden Menschen gerne miteinander kommunizieren, dann ist die Sachebene ja ganz oft nicht mehr das Riesenproblem. Es ist meistens, wenn die Kommunikation nicht gut läuft, gibt es eine Beziehungsstörung, keine Sachstörung. Ja, über die Sache kann man diskutieren und irgendeinen Weg wird man dann schon finden.
Gut, Katharina, es war genau, wie ich erhofft hatte. Sehr informativ und natürlich, es geht bei Katharina nicht anders, sehr, sehr lebhaft. Vielen Dank dafür. Ich glaube, es hat unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sehr weitergeholfen. Ich danke dir.
Hat total Spaß gemacht.
Jo,
danke, ciao.
Ciao.